Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Wenn wir über Longevity sprechen, dann geht's nicht nur um Bewegung, Schlaf oder Mindset, sondern auch um die richtige Nährstoffbasis. Und genau da kommt Biogena Best Age Superior ins Spiel, das Longevity Supplement schlechthin. Ein exklusiver All-in-One-Komplex mit 24 hochwertigen Vitalstoffen, inspiriert von den neuesten Erkenntnissen der Longevity-Forschung. Mit Premium-Markenrohstoffen, die nicht nur die Zellgesundheit fördern, sondern auch das, was man sieht: Energie, Ausstrahlung und Vitalität. Biogena Best Age Superior. Für alle, die das Älterwerden als Upgrade sehen. Jetzt entdecken in allen Biogena Stores oder online unter www.biogena.com.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Mein Lieber, wir sind ja nicht nur ein Biohacking-Podcast, nicht nur die Biohacking-Praxis, wir sind ja auch ein Longevity-Podcast. Das heißt, das Thema Altern, jung bleiben, jünger werden ist ein Thema für uns. Und heute ganz konkret gehen wir in das Thema hinein. Biologisches Alter versus kalendarisches Alter. Also, wie wir langsamer altern, wie wir vielleicht sogar jünger werden, warum wir jünger werden wollen und ob wir das überhaupt wollen sollen und was die Wissenschaft dahinter ist und die Praxis. Dazu haben wir einen Gast. Der hat es geschafft, in einem Jahr um 7 Jahre jünger zu werden. Da kann der Brian Johnson sich einmal ordentlich eine Scheibe abschneiden. Der Gast ist der österreichische Unternehmer, Investor, Keynote-Speaker und Podcaster Philipp Maradaner. Ich glaube, wenn ich jetzt alles, was er ist, gesagt hätte, dann hätten wir heute eine Überlänge im Podcast. Herzlich willkommen, Philipp Maradaner.
Vielen Dank. Freue mich sehr. Große Ehre und Premiere für mich. Also ich höre euren Podcast, ja. Dass ich jemals da Platz finde, hätte ich mir in meinem Leben nicht zu träumen gewagt.
Ja, wir auch. Dass wir Platz finden nämlich.
Aber das kann alles ganz schnell gehen, kann auch ganz schnell enden, wenn du weiter so viel jünger wirst. Dann können wir dich in 10 Jahren schon nur noch schwer brauchen und in 20 Jahren wird es dann echt mühsam. Ja. Da sagst du dann wahrscheinlich bloß noch, ey, Alter.
Dann wirst du da rückeingeschult. Ja. Außerdem, wir hatten einmal eine Testosteron-Folge, da hatten wir so ein 18-Plus-Alterslimit. Also wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Jüngerwerden. So, aber bevor wir in die spannende Geschichte vom Philipp Maradaner und seinem Jungbrunnen hineinspringen, in den er gefallen ist. Bitte ein bisschen Theorie, Background und Expertise zum Thema Altern und Jungbleiben. Lieber Herr Dr. Professor Breitfeld.
Okay, die Promovierung haben wir irgendwie nicht hinbekommen, aber ich versuche es trotzdem.
Das ist ja honoris causa.
Ach so, aber ich habe noch nicht überwiesen.
Das macht nichts. Meine Doktortitel sind gratis, für die braucht keiner bezahlen.
Was ist Altern überhaupt? Also letzten Endes kann man sich da jetzt verschiedene Sachen aussuchen. Irgendwie seit langer Zeit geistert ja die Idee durch die Welt, Altern sei ein Tod durch 1000 Stiche, was letzten Endes so ein bisschen das Bild aufzeigt, dass je mehr Systeme im Laufe der Jahre anfangen, nicht mehr so gut zu funktionieren, dass irgendwann Ausfälle, die als einzelne Ausfälle noch komplett unerheblich wären in der Summe, dann doch irgendwann zum Exodus führen würden. Das ist so ein bisschen diese gute alte Sangria-Eimer-Strohhalm-Mallorca-Theorie von Breitfeld, nur noch ein bisschen fataler. Ich sage ja immer, wenn zu viele Faktoren zusammenkommen, die gleichzeitig Gesundheit schädigen, also sprich Zeug in den Eimer reinläuft, dann läuft der Eimer irgendwann über und Altern wäre sozusagen der Punkt, wo so viel eingelaufen ist, dass es den Eimer danach nicht mehr geben würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Altern ist heilbar, ist ja irgendwie ein Buchtitel. Ich weiß nicht, ob es von uns Nina war oder wer auch immer das seinerzeit in die Weltgeschichte posaunt hat. Aber letzten Endes ist ja die Nähe von Altern zur Krankheit etwas, was jetzt gerade in der breiten intellektuellen Gesellschaft so ein bisschen Platz gefunden hat. Der Erste, der es, glaube ich, formuliert hat, zumindest in unserem kleinen Bubble, war der großartige Michael Grewe, ja, der es dann auch so ein bisschen in die Umsetzung gebracht hat. Natürlich gibt es auch noch diese ganzen anderen, teilweise intelligenten, teilweise weniger intelligenten Kopfgeburten rund um das Thema Inflamm. Aging ist so eine Wortneuschöpfung, die wahrscheinlich im Englischen schon so ein bisschen nach Fischsemmel riecht. Und,
ja, aber wenn wir das Wort Longevity gelernt haben, dann werden wir das Wort Inflammaging auch lernen. Wir haben eine ganz ausgeprägte Kiefermuskulatur nachher.
Aber ganz ehrlich, wenn das einer zu mir sagt, ohne rot zu werden, dann rieche ich irgend sowas wie ein Matthias von vor 5 Tagen und wenig Zahnhygiene. Also es gibt so Worte, wo man denkt, ey, oder sag halt Entzündung.
Entzündungsaltern. Aber entschuldige, weil du den Michi Grewe erwähnt hast, der wird uns vielleicht später auch noch ein bisschen als Thema begegnen, weil Philipp, das ist für dich jetzt eine Information. Der Michi Grewe hat, vielleicht weißt du es eh, der hat web.de gegründet und hat dann mit ein paar 100 Millionen Euro am Konto beschlossen, er möchte gerne jetzt lieber nicht sterben. Weil jetzt hat er so viel Geld. Jetzt hat er so viel Geld und jetzt würde er gerne...
Ja, schaut drum, oder?
Jetzt wäre es schaut. Also so viel Zeit investiert und dann beschlossen zu sagen, ich will jetzt bitte lieber noch mehr längere Zeit was davon haben, hat dann ein Institut gegründet, das Langlebigkeitsforschung weltweit finanziert und das in Startups investiert, die sich mit dem Ausschalten von todbringenden Krankheiten beschäftigen und ist da schon sehr, sehr, sehr weit in sehr vielen Bereichen. Das heißt, als Mäuse würden wir bereits ewig, oder als Ratten könnten wir bereits ewig leben, wenn wir ein bisschen Glück haben und uns kein Ziegel auf den Kopf fällt, oder wobei als Ratte wird der Ziegel wahrscheinlich ein Ganzkörper total schaden. Aber wir sind da schon ziemlich weit und der kommt ein bisschen so aus deiner Welt auch, der Michi Grewe aus dem Startup-Business. Du meinst,
für mich könnte es auch noch klappen, oder?
Ja, du bist so jung, bei dir müssen wir eher aufpassen in der Gegend, dass du nicht auf die andere Seite aus dem Leben rausgehst. Bei minus null dann. Ja. So, Entschuldigung, genau, das war also nur ein kleiner Side-Step, damit uns unser Gast auch die Zusammenhänge, damit er auch die kennt. Entschuldige, Andreas.
Alles gut. Es ist tatsächlich ein Thema, das jetzt irgendwie sowieso in seiner Breiigkeit, da kannst du mich nicht unterbrechen, da können wir beliebig wieder einsteigen. Wir hatten es vorher schon mit der Olympiade gehabt, mit der können wir auch weitermachen. Uns à la Brian Johnson, also die, nein, ich möchte Michi Grewe nicht beleidigen, aber irgendwie sowas Ähnliches wie ein Michael Grewe vom Unterbau, also auch IT-Multimillionär. Ich glaube, er hat ganz viele Sachen an die Firma PayPal verkauft, damit die ganz viele Leuten helfen kann, Sachen zu kaufen, und ist dann da ausgestiegen bei Braintree und hatte dann irgendwie nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, die Frau hatte ihn verlassen und der Sohn war noch da. Mhm. Klammer auf, ist er immer noch. Und dann hat er gedacht, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Rasta ist dann irgendwie auch schon out und kam dann wohl auf den Gedanken, er heuert sich 30 Wissenschaftler, damit sie ihm dabei helfen, jünger zu werden oder nicht
sehr
zu altern.
Sehr schöne Netflix-Doku übrigens über Brian Johnson.
Kann man als inspirierend ansehen oder als was anderes. Ich persönlich finde es einfach nur großartig, dass alle Formen von Neurodiversität inzwischen in der Welt des Biohacking und der Longevity Platz finden, und nach den ganzen ADHSlern, die mir sonst immer begegnen, haben wir da halt wenigstens jetzt mal einen Autisten, das ist mal was anderes. Das erklärt auch vieles von dem, was er so entscheidet, also die Tütensuppe und die Aussage, ich möchte nachts nicht mit einer Partnerin das Bett teilen, weil das würde meinen Schlafscore beeinträchtigen. Ja. Da kann man
Darf ich Narzissmus und Soziopathie einbringen? Das wäre irgendwie mein Teil, wenn das gestartet ist.
Dafür stehst du ohnehin.
Ah ja, Entschuldigung. Dann brauch ich
also, ja. Aber nein, also dementsprechend, nee, also das ist tatsächlich so ein bisschen spannend, zumal man auch fairerweise sagen muss, wenn wir jetzt in die Blue Zones reinschauen, wissen wir auch alle irgendwie, scheinen halt so Sachen wie das Abendessen mit der Familie, der feste Platz im Leben gebraucht zu werden und all die anderen Faktoren schon auch ein bisschen eine Rolle zu spielen. Aber was soll's? Wie es mit Brian weitergeht, werden wir entweder erleben oder nicht. Wenn er uns überlebt, hat er vermutlich gewonnen. Sollten wir ihn überleben, war sein Ansatz eine ganz hübsche Fehlinvestition.
Naja, aber man macht es ja öffentlich. Also ich finde das Tolle an dem, ich bin ihm ja ein bisschen mit mehr Sympathie zugeneigt als du. Ich finde das toll, dass der dieses Experiment einfach öffentlich macht. Also der legt ja seine Befunde jeden Tag auf den Tisch.
Fix, nee, das ist auch wirklich großartig und tatsächlich, Stefan, es bedarf da auch nicht viel. Eben, ja. Mit mehr Zuneigung.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Vater, Gott sei Dank, zweier Töchter. Aber wenn irgendwie ich mit einem Sohn gesegnet worden wäre und ich auf den Gedanken gekommen wäre, dem ein Erektionsmessgerät, um seinen jugendlichen Penis zu schnallen und dann meine nächtlichen Erektionen und seine nächtlichen Erektionen in einer Tabelle auf X gegeneinander zu stellen, dann hätte ich mir einfach gewünscht, dass irgendjemand vorbeikommt und meine traurige Existenz vom Planeten nimmt, weil peinlicher geht's einfach nicht mehr. Sorry. Muss so gesagt werden. Aber sonst, der ist großartig und er
hat was Tolles. Aber das Thema Schwanzvergleich verwenden wir ja normalerweise nur als Metapher. Aber er hat es dann doch ins praktische Leben auch gebracht. Ist ja nicht so schlecht. Gibt es das Wort in Deutschland auch? Schwanzvergleich? Ja.
Ja, ich denke schon.
Ja.
Aber egal. Er hat jetzt noch mal wieder was erfunden. Diesmal ist es eben die Olympiade, in der wir Gott sei Dank jetzt Philipp in den Start schicken können. Das ist nämlich die sogenannte Rejuvenation Olympics, eine globale Rangliste der Jugendlichkeit oder des langsamen Alters.
Brian Johnson auf Platz 1.
Nein, ist er tatsächlich nicht.
Oh je.
Nee, der Algorithmus greift ihn da so immer so ein bisschen an, weil es gibt einen Marker, den er sich da ausgesucht hat, den ich dir auch nicht erklären kann, der letzten Endes, wenn du ein bisschen jünger bist, funktioniert es da einfach besser bei dem Protokoll, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Das heißt, er ist da selber so ein Tacken benachteiligt, weil er, ich glaube, er ist irgendwie auch Mitte, Ende 40, so biologischen Altersdings, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Und das sind halt Leute mit 20 oder 30, wenn sie da einsteigen, dann mag die quasi dieses Rechenschemata, was er da selber entwickelt hat, noch viel mehr als bei ihm. Das ist der Dunedin Pace Index, den ich gerade zum ersten Mal nachschauen musste. Da kann er nicht gewinnen, weil er zu alt ist als Einsteiger.
Okay. Ich habe bei den Longevity Leaders, habe ich ihn auf Platz 1, aber es ist ja wurscht. Das schaut ein bisschen so aus wie so eine Formel 1 Sache. Da gibt es also die Average Pace of Aging und Best Pace of Aging und da gibt es so eine Art Managing Clinic, das heißt so eine Art Rennstall, so wie die Formel 1 Fahrer halt bei Ferrari oder Red Bull Racing sind. So sind die entweder im Blueprint Brian Johnson oder in True Diagnostics House Clinic oder so. Also es ist halt ein bisschen was Komisches. Meine nächste Frage, die ich auf der Liste gehabt hätte, Andreas, wäre gewesen, hältst du das für was Gescheites oder für einen Blödsinn? Ich glaube, die kann ich mal sparen.
Nein, es ist schon spannend. Also es
wirklich?
Ist ja grundsätzlich...
Ich glaube, dass du sagst, es ist ein kompletter Hochroller.
Bei dieser Rejuvenation Olympics, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja eine ganze, mein Lieblingswort, Plethora an... Möglichkeiten, wo man da quasi Einzelwerte erheben kann und das sind ja auch durchaus so KPIs für die Leistung, für das Jugendliche mit drin, die auch interessant sind. Da sind auch so Sachen wie V2 Max drin und keine Ahnung und eine Vielzahl von Tests. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, man hat jetzt da nur einen Test rausgesucht. In der Regel ist es so, wenn das Militär keinen Bock drauf hat, dann braucht man halt Leute mit übermäßig viel Geld, um Sachen nach vorne zu bringen. Und die sind, glaube ich, da auch in der Rangliste zum Teil versammelt. Dazu kommen halt so ein paar andere. Und ich glaube, das ist alles schon durchaus interessant. Ich glaube einfach nur, ein langes, gesundes Leben sollte zwar das Ziel sein, aber...
Nicht Selbstzweck.
Es ist irgendwie, mir fehlt also irgendwie die Sinnstiftung in dem Ganzen.
Ja.
Dementsprechend man merkt es. Ich habe da so ein bisschen, spöttische Distanz.
Du sagst ja immer, dir ist es egal, auch wenn du mit 80 den Planeten verlässt, wenn bis dahin alles gepasst hat, macht das nichts. Also lieber mit 80 abkratzen beim, ich weiß nicht, vom Gipfel fallen oder als mit 120 und dann die letzten 5 Jahre irgendwo dranhängen.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so, ich meine, ganz ehrlich, wir werden statistisch eh alle älter, aber wir werden statistisch eh alle nicht glücklicher. Und man muss ja tatsächlich sagen, es geht ja jetzt hier nicht darum, einen Fadenwurm möglichst lange in der Petrischale am Zappeln zu halten. Das ist ein Wettbewerb. Es geht ja schon auch irgendwie darum, wie kann so ein kompliziertes Wesen mit Seele und Hirn und sozialen Verpflichtungen und all dem mit Themen umgehen. Und deswegen, ich weiß es nicht so genau. Also wie gesagt, ich helfe jedem Klienten unheimlich gerne dabei, so lange, so gesund wie möglich zu bleiben. Aber ob das jetzt wirklich 120 Jahre sein müssen oder ob man es da einfach, wenn man das heute so postuliert, nicht letzten Endes auf einen kleinen medialen Aufschrei hofft, um damit irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzielen. Ich habe da so einen Verdacht.
Ja. Ich wäre nicht müde, in solchen Zusammenhängen immer die Grand Study zu erwähnen, die er herausgefunden hat oder zumindest am Weg ist herauszufinden, die seit, glaube ich, 120 oder 110 Jahren läuft und die aktuell sagt, der Faktor, der uns als Menschen am gesündesten altern lässt, ist die soziale Beziehung. Hm. Und da kriegen wir natürlich als Biohacker schon immer wieder einen Reminder an die Dinge, die wirklich wichtig sind. Apropos Dinge, die wirklich wichtig sind. Andreas, weißt du, welche einzelnen Scores, und ich mache einen ziemlich harten Segway, welche einzelnen Scores bei dieser Rangliste verwendet werden, die Olympia, weil vielleicht nur, dass unser österreichischer und deutscher Teilnehmer, der Philipp, dann sich entsprechend auch vorbereiten kann, welche Disziplinen in diesem Zehnkampf der Jugendlichkeit er trainieren soll.
Okay, das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang, weil einen davon werden wir wahrscheinlich nachher sowieso ein bisschen später besprechen. Intelligent ist die Herzfrequenzvariabilität, intelligent ist die Muskelfunktion, Hormone und Organgesundheit werden mit angeschaut, die V2 Max wird mit angeschaut, also bis dahin können auch die Schulmediziner noch ganz gut. Dann eben dann gibt es den Dunedin Pace, das ist letzten Endes eine blutbasierte Epigenetik. Und es gibt natürlich vom Eugen Horvath den Grim Age, der ja letzten Endes auch den Philipp auf den Weg der inneren Verjüngung gebracht hat, weil das ist ja quasi diese Horvath-Glock, die auch bei Permedio am Start ist. Und ich glaube, das war ja der Erweckungsmoment für den Philipp.
Der Erweckungsmoment, ja, absolut.
Ja, ja. Dazu kommen wir gleich. Andreas, vorher habe ich noch zwei, drei Fragen für dich. Welche verschiedenen Möglichkeiten der biologischen Altersmessung siehst denn du für dich generell im Spektrum? Welche? Du hast jetzt schon alle erwähnt, die bei dieser Olympiade angewendet werden. Hast du noch welche, die du daneben siehst, die Sinn machen könnten, zumindest theoretisch?
Also theoretisch halte ich tatsächlich die Glykanbestimmung immer noch für super spannend, auch wenn es da Leute gibt, die das anders sehen. Bei den Glykanen ist es halt nur so, die funktionieren halt nur, solange du keine Hormonersatztherapie machst, sonst gibt es da einfach einen technischen Fehler. Das heißt, Brian Johnson wäre bei Glycan Age immer 20, weil er halt Testosteron supplementiert. Das ist klar, da steigt das Ganze aus. Genauso ist es jetzt bei Frauen, die quasi mit der, sag's mir doch,
Hormonersatztherapie.
Menopause gut umgehen wollen und damit bioidentischen Hormonen arbeiten, da wäre es das Gleiche. Also Glycan Age halte ich für spannend.
Was machen die? Was messen die?
Die messen die Glykane. Das ist im Endeffekt eine Form von Zucker, die da gemessen wird. Es ist ein Marker mit einem tollen Unterbau. Das hat irgendwie ein Professor aus Kroatien. Aus dem ehemaligen Jugoslawien, ich möchte jetzt niemanden da Unrecht tun, aus welchem Teil davon, entwickelt und seine großartige Tochter rennt damit über Biohacking-Konferenzen und hält tolle Vorträge. Ist ein lustiger Test. Ich bin da 22, könnte man sich fragen, mache ich Testosteronersatztherapie? Genau. Also das ist einer, der funktioniert für viele Menschen recht gut. Ich mag auch tatsächlich diesen multidimensionalen Ansatz von Molekular recht gerne. Mhm. Da ist allerdings auch ganz viel Fragebogen dabei, was das Ganze auch schon ganz schön lustig macht. Ich darf die Namen nicht nennen. Es sind zwei total tolle, super duper, echt stark im Thema befindliche Männer. Ein Unternehmer, sagen wir mal, und ein Biohacker, sagen wir mal, die hatten die Möglichkeit, bei Molekular den Test zu machen. Und beim Auswertungsgespräch war ich zufälligerweise auch anwesend, weil wir noch ein paar andere Sachen besprochen wollten. Der Biohacker hatte am Tag vorher, glaube ich, war es, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder einigermaßen hart Alkohol getrunken, weil er auf eine Hochzeit eingeladen war. Und der Unternehmer hat beim Ausfüllen des Fragebogens irgendwie ein falsches Geburtsdatum am Computer erwischt.
Okay. Na gut, das fällt unter Bedienungsfehler.
Die nächsten 90 Minuten Analysegespräch waren von einer Comedy geprägt, wo man ehrlicherweise sagen muss, das schaffen wir hier in der Show selten. Also tatsächlich, aber was merkt man daran? Es ist halt die Werte, beziehungsweise das, was da rauskommt, sind halt wirklich Momentaufnahmen. Und wenn ein Abend Saufen zur Folge hat, dass du 69 Jahre alt bist und das mit 30, dann kann man davon ausgehen, vielleicht ist es dann doch nicht ganz so super stabil. Und wenn die ganzen Algorithmen nur, weil man sich mit dem Geburtsdatum vertut, halt irgendwie dann auch echt Schwierigkeiten haben, deine Biomarker in ein vernünftiges Verhältnis zu setzen, dann ist es auch schwierig. Also ich meine, ich habe den Molekulartest bei mir noch auf dem Tisch liegen. Ich habe ihn noch nicht weggeschickt. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt irgendwann auch mal. Aber meistens bin ich nicht da, wo der Test ist. Und wenn ich dann da bin, wo der Test ist, hatte ich schon irgendwie einen Kaffee oder sowas im System. Das heißt, es ist ein wenig schwierig gerade bei mir. Aber also der Test ist toll, aber man merkt halt schon, dass so Bedienungsfehler beziehungsweise Fehler beim Fragebogen bringen da halt den Laborwert schon massiv ins Schwanken. Und vielleicht
nützt
sollte man...
Nützt du diese Tests vielleicht für deine Klienten? So wie man... Du hast in unserem Gespräch mit dem Stefan Wörer hast du gesagt, das hat ein bisschen was von dieser Bioimpedanz-Geschichte. Wenn da auch eine vielleicht objektive Schwankungsbreite in den Ergebnissen sein kann, gibt es doch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Also die Unschärfe bleibt relativ konstant. Und damit lässt sich eine Tendenz ganz gut ablesen.
Also fix. Also das heißt, wenn jetzt unser Junggesellenabschiedsbesuchender Biohacker den nächsten Test wieder im gleichen Zustand machen würde, also wieder nach einer Hochzeit oder nach einem Junggesellenabschied, also wieder versoffen, und der ist 5 Jahre jünger geworden, dann hat er was richtig gemacht, und der wäre 5 Jahre älter geworden, hat er was falsch gemacht. Und das ist auch tatsächlich der einzige echte Wert, so leid es mir tut, den ich aus dem Ganzen sehe, ist halt einfach, dass man damit sieht, ist die Tendenz jetzt eine gute oder ist sie eine schlechte. Und ob da jetzt 39 oder 42 oder 826 bei rauskommt, ist dann letzten Endes die Entscheidung von Algorithmen und Markern. Und
ich stelle mir einen Biohacker gut vor, der sagt, ich muss heute leider saufen gehen, weil ich mache morgen wieder Altersbestimmung und ich muss wieder den Referenzpegel herstellen.
Scheiße, morgen ist wieder der 16. August. Genau. Cheers. Nein, aber...
Aber verwendest du es für Klienten?
Wenn es jemand mitbringt, schaue ich es mir gerne an im Zusammenhang von der Anamnese. Wenn jemand sagt, es ist wirklich sein Ziel, an derartigen Markern zu arbeiten, dann helfe ich ihm dabei und dann schaue ich, machen wir natürlich auch Retests, weil wie sollst du sonst bestimmen, ob das Ganze funktioniert oder nicht? Mhm. Man kriegt die Zahlen gemeinhin auch irgendwie ganz gut runter, aber ich habe tatsächlich jetzt eine Handvoll unterschiedlicher Alterstests bei mir selber mit total unterschiedlichen Ergebnissen, aber ich hatte jetzt nie den Eindruck, ich müsste nochmal machen mit dem Ziel, da irgendwie groß Veränderungen herzustellen, um ehrlich zu sein. Ich habe so viele Labore, mit denen ich mich beschäftigen kann, die mir jetzt, glaube ich, momentan auch noch ein bisschen mehr im Herzen sind, wie irgendwie stille Entzündungen und da ein Metabolit und da dies und da jenes. Das heißt, würde ich jetzt, wahrscheinlich sollte man einfach sagen, zumindest in meiner Position, da der pekuniäre Aufwand wahrscheinlich überschaubar ist, wenn ich sage, ey Jungs, ich möchte einen Test wieder machen. Vielleicht sollten wir es einfach mal tun, um zu sehen, ob die Richtung stimmt. Aber davon abgesehen, glaube ich, ist es jedem so ein bisschen selbst überlassen, wo er dahin möchte. Wobei man sagen muss, klar, das Ding von Permedia und vom Stefan, das ist schon relativ niederschwellig und kann man gut machen und why not.
Und wie man es super gut macht, besprechen wir jetzt mit unserem Gast, dem Philipp Marathaner, der jetzt sehr geduldig zugehört hat, in deinen weit über 300 Podcasts mittlerweile. ist es ja so, dass du da eher das Mikrofon aufgedreht hast und nicht die Lauscher aufgesperrt hast.
Ist ganz angenehm mal umgekehrt, um das ehrlich zu sagen. Also ich genieße es sehr.
So, du bist kalendarisch 44, biologisch 37. Du hast die Horvath-Clock, den Grim-Age-Test bei Permedio gemacht, und zwar zweimal innerhalb eines Jahres. Und du bist in einem Jahr um 7 Jahre jünger geworden. Das interessiert uns natürlich. Was hat der da gemacht? Weil das ist jetzt offenbar derjenige, den wir zur Brian Johnson Olympiade schicken wollen. Ich stelle dich ganz kurz vor, vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die Österreicherinnen und Österreicher, wenn ich kennen. Unternehmer, Investor, Keynote-Speaker, Podcaster, Podcast übrigens, Philipp Marathana Unplugged. Ich höre ihn immer wieder, weil ich ja auch Unternehmer bin und mir da wirklich sehr viele Inspirationen sehr konkret herausholen kann. Ich muss nur auf eine Sache aufpassen. Immer wenn ich ihn starte, glaube ich immer, ich habe die Podcast-Geschwindigkeit auf 1,5-fache Wiedergabe gestellt. Dabei ist es auf 1,0.
Man kann es auch verlangsamen. Also die meisten tun ja das Gegenteil, aber man kann es auch verlangsamen.
Ja, man muss beim Philipp Marathon muss man mit 0,8 abspielen, weil der redet so schnell und auch so viel Intensität und Information in so wenig Zeit. Das muss man ein bisschen verdünnen.
Und für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist eine Prise Dialekt drinnen, also Achtung, Achtung. Ja.
Dann auf 0,78. Ja. Ich habe gehört, dass die Leute in Deutschland nördlich von Bayern manchmal auch die Biohacking-Praxis ein bisschen langsamer hören, weil sie sonst Probleme haben, meinen österreichischen Zungenschlag identifizieren zu können.
Deine Gene sind nicht dein Schicksal. Und wenn du verstehen willst, wie du dein biologisches Alter aktiv mitgestalten kannst, dann habe ich jetzt etwas für dich. Mit der Biogena Longevity Starter Class kannst du direkt starten und lernst die 15 entscheidenden messbaren Longevity-Marker kennen, also jene epigenetische Stellschrauben, die dein biologisches Alter und deine Gesundheitsspanne wirklich beeinflussen. Und ab dem 30.01. geht es weiter mit der neuen Biogena Longevity Masterclass. Sie baut auf der Starter Class auf und führt dich Schritt für Schritt zum zertifizierten Biogena Longevity Coach mit fundierten Deep Dives, praxisnahen Tools und dem neuesten Know-how aus der Longevity- und Epigenetikforschung. Sichere jetzt den Pre-Sale-Preis der Longevity Masterclass. Mit meinem Code Andreas10 erhältst du zusätzlich 10% Rabatt, sowohl auf die Starter-Class als auch auf die Masterclass. Alle Infos und Kurse findest du unter biogeneacademy.com.
So, dein Podcast ist aber ausgezeichnet worden zum besten Business-Podcast in Österreich. Ja, wir sind noch nicht ausgezeichnet worden, da sind wir also jetzt ein bisschen eifersüchtig. Du warst Investor bei 2 Minuten 2 Millionen, das ist das österreichische Gegenstück zur Höhle der Löwen.
Yeah.
Du hast selbst mehrere Unternehmen in den verschiedensten Branchen aufgebaut. Sehr bekannt bist du geworden, auch in Deutschland im Bereich Kommunikation, weil du sehr vieles aus amerikanischen Zugängen zum Thema Kommunikation in Politik und Wirtschaft in den Dachraum gebracht hast eigentlich.
Yeah.
Das hat dich sehr früh sehr bekannt gemacht. Und ich glaube, dich auch ein bisschen gefordert.
Ja, so kann man sagen.
Und das ist das, was uns jetzt interessiert. Es interessiert uns ja tatsächlich jetzt weniger der Unternehmer. Wir wissen, das ist so ein richtiger Turbo-Unternehmer, der Philipp Marathana. So einer aus der, ich sage jetzt einmal, 80 Stunden, 100 Stunden Liga, 7 Tage in der Woche Schlaf in den Terminkalender eintragen. So einer.
Der Schein trügt, der Schein trügt.
Früher war es aber, glaube ich, so, oder?
Absolut.
Ja, erzähl ein bisschen von deiner gesundheitlichen Vorgeschichte. Wo hat der Philipp Marathana gestartet?
Vielleicht vorneweg, also zuerst einmal wirklich danke für die Einladung. Ist für mich sehr besonders, nicht nur, weil ich euren Podcast höre, sondern weil ich mir tatsächlich nie zu träumen gewagt hätte, dass ich irgendwann einmal über dieses Thema sprechen darf. Ja? Also geschweige denn mit so Begriffen wie Olympiade mich herumschlagen darf, ist mir sehr fremd, bin ich sehr weit weg davon. Und es war auch, um das gleich vorwegzuschicken, nie mein Ziel. Also mein Ziel ist nicht, mein biologisches Alter jetzt im Jahrestakt zu senken. Ich habe es einfach spannend gefunden, per Medio, ihr habt es erwähnt, Stefan Wörer und Katharina Schneider, die natürlich aus der TV-Show kenne damals, finde einfach spannend, was die gemacht haben und bin grundsätzlich neugierig und das muss man sagen, arbeite grundsätzlich sehr an meiner Gesundheit. Ja, also das schon, du hast das erwähnt, es hat eine Historie. Ja, ich habe sehr früh sehr viel gearbeitet, habe darüber hinaus in einem Zeitlang in einem sehr toxischen Umfeld gearbeitet. Man nennt es Politik. Mhm. Ja, also dort gibt's nichts zu gewinnen, auch nicht für die, die hinter den Kulissen arbeiten. Und das hat mich schon an meine Grenzen und über meine Grenzen getrieben. Also ich habe wirklich viel da durchgespielt. Von wahrscheinlich würde man es heute ein Burnout nennen. Ich habe keine Ahnung, damals hat man es nicht so genannt. Ja.
Also ich war einfach so fertig. Alt bist du jetzt auch noch nicht.
Ich war einfach
kalendarisch.
Fertig, ja. Ja. Aber Schlafstörungen, ich habe einmal eine Gesichtslähmung gehabt, einseitige, weil ich einen Infekt übergangen habe. Ja, und dann wirklich, also echte Panikattacken, ja, also einmal wirklich sozusagen das volle Programm einmal aus der Spur gefallen. Das war damals in einer sehr intensiven Phase, zunächst 2018, dann 2019. Also das würde ich so als den Tiefpunkt nehmen, ja. Und seitdem beschäftigt mich das Thema Gesundheit und ich möchte für mich oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer in meinen Rahmen oder Frame bringen, worum es mir geht, meine Leistungsfähigkeit. Das ist das, was mich antreibt. Also ehrlicherweise, ich finde auch, Andreas, du hast es genauso gesagt, wie ich es empfinde. Die Zahl ist interessant, vielleicht um eine Tendenz abzulesen. Wo geht's hin? Stimmt die Richtung? Ja. Und ich würde aber auch behaupten, man spürt es ja auch, ob die Richtung stimmt. Also ist interessant, dann dem Ganzen eine Zahl zu geben. Aber worum es mir geht, ist meine Leistungsfähigkeit. Und die war natürlich zu der Zeit damals massiv beschädigt. Also jeder, der schon mal mit Schlafstörungen gekämpft hat, Einschlaf- und Durchschlafstörung, also echtes Doppelpackage.
Die gehen dann über. Ja, weiß, irgendwann zwischen 2 und 3 geht dann die Einschlafstörung nahtlos in die Durchschlafstörung
über. Ja, genau, exakt. Ja. Ja, und irgendwann wirst du wach und denkst, schaust aus wie ein Zombie, ja, und denkst, wie soll ich den Tag überleben? Also von Leistungsfähigkeit dann keine Spur mehr.
Ja, entschuldige, ich unterbreche dich jetzt, Philipp.
Ja.
Du warst damals, wenn du sagst 2018, 2019, dann warst du irgendwie 36, 37
genau,
in der Größenordnung.
Genau, 37, ja? so irgendwie, ja.
Du hast aber wahrscheinlich angefangen zu arbeiten mit 20.
21,
genau,
ja.
Das heißt, du hast vorher mal 15 Jahre durchgepowert. Und ich sage das deswegen, ja, weil wir haben, ja, wir sehen das ja, wie alt die Leute sind, die uns zuhören. Da sind ganz viele drunter. Die sind in den 20ern.
Ja.
Also es ist auch zwei ältere Herren finden Gehör bei jungen Leuten.
Ja.
Also Leute, die in ihren 20ern, die ja, uns zuhören. Und ich halte das für eine so fantastische Entwicklung, dass junge Leute heute nicht so wie wir sagen, work hard, party hard und ist eh wurscht, wir sind unverwundbar. Und irgendwann einmal bekommt es aber der Mann mit dem Hammer, irgendwann so zwischen Mitte 30 und Mitte ja, 40. Genau. Sondern die schon früher sagen, ich mach's klüger als diese Idioten in den früheren ja, Generationen. Ich fange schon früher an, auf meine Ressourcen zu achten und die machen natürlich dann einen Gesundheits- und Leistungsfähigkeitshebel auf, von dem wir wahrscheinlich nur mehr träumen können.
Absolut. Absolut. Ja. Aber eine Sache ist klar und ich glaube, das ist die Metageschichte dahinter. Ich bringe es immer in dieses Bild, wenn du einmal sozusagen die Wasserrutsche sprichwörtlich runterfällst, ja, wissen wir, wie schwer es ist, eine Wasserrutsche verkehrt wieder hochzuklettern, ja, mhm, und genau das ist es, wenn du sozusagen einmal dann diesen Tiefpunkt hast, das zu sanieren und das zu regenerieren ist die Hölle, dauert ewig lange, ja, und funktioniert ehrlicherweise, also ich würde heute noch nicht behaupten, dass ich es auf 100% schon wieder geschafft habe und sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich sozusagen jemals noch auf die 100% kriege, aber ich habe es weit gebracht und habe einfach viel getan über die Jahre, um rauszufinden, was funktioniert bei mir. Und vielleicht, Stefan, weil du gesagt hast, wirklich 15 Jahre voll sozusagen reingearbeitet. Ich muss dazu sagen, ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr keine, auch wie auch immer geartete, sportliche Betätigung gemacht. Nichts. Mhm. Gar nichts. Also kein sportliches Hobby, keine Bewegung, nix. Ja, und alle sind immer ganz verwundert und sagen, aber irgendwas wird doch da gewesen sein. Nichts. Okay. Absolut gar nichts.
Andreas? Aber das ist doch super. Ich meine, letzten Endes, das ist ja sozusagen für unsere Bubble, steht es ja an der großen Eingangstür mit dem Goldbeschlag. Die erste Hälfte unseres Lebens geben wir unsere Gesundheit, um Geld zu verdienen. Und die zweite Hälfte unseres Lebens investieren wir das Geld, um die Gesundheit zurückzukaufen. Also insofern ist das doch alles ganz stringent.
Exakt. Ja, und das heißt also, ich arbeite wirklich jetzt seit wahrscheinlich dann so an 7 Jahre, daran zurück in meine volle Leistungsfähigkeit zu kommen. Das ist sozusagen das, was mich treibt. Ja? Mhm. Und daran messe ich auch, komme ich gut voran oder nicht. Und Leistungsfähigkeit heißt klarerweise natürlich, wie kraftvoll starte ich in den Tag? Wie lang kann ich die Energie am Tag halten? Schaffe ich High-Performance-Phasen ohne einzuknicken? Und das kann jetzt sein, mehrere Wochen, wo einfach das Business intensiv oder stressig ist. Das kann aber auch sein, ich habe eine zum Beispiel 2-mal im Jahr ein Event von und mit mir, das dauert 4 Tage. Ich bin der einzige Speaker auf dem Event und wer schon mal sozusagen eine große Gruppe über 4 Tage geführt hat, mit voller Kraft und Energie, kann sich vorstellen, also das sind 4 Marathons hintereinander gemessen durch mein Whoop von der Belastung her. Ja, also jeden Tag ein Marathon, 4.500 Kalorien jeden Tag. Wenn du da nicht leistungsfähig bist, kannst du deinen Job nicht machen. Und tatsächlich ist das meine größte Motivation, warum ich tatsächlich auch im letzten Jahr doch noch einmal einige Dinge auch geändert habe. Ja.
Das Thema Disziplin.
Ja, man glaubt ja, wenn man jung ist, für einen Disziplin. Der undiszipliniertesten Menschen der Welt, interessanterweise. Okay. Ist verrückt, wirklich, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich tue nur das, was ich wirklich tun muss. Aber ein Schlüsselmoment für mich war wirklich, also ich habe es gesagt, 40 Jahre kein Sport, also noch Fragen, keine Fragen, ja. Mhm. Also undisziplinierter geht's nicht. Tatsächlich hat sich dann was verändert, wie es mir gelungen ist, das, was mir wichtig ist, und das ist bei mir jetzt Leistungsfähigkeit, ich habe Lust und Laune, diese Dinge zu machen, die ich in meinem Leben mache, meine Events, meine Auftritte und all die Dinge, das, worauf ich Lust habe, zu connecten mit dem, was dafür notwendig ist. Ja? Mhm. Und seitdem ich diese emotionale Connection gemacht habe, seitdem bin ich bereit, ein paar Dinge mehr zu tun. Ich habe einen Personal Trainer jetzt zum Beispiel, der wirklich 3-mal die Woche mit mir leidet, ja. Er mehr als ich, glaube
Warum
ich.
Warum leidet er? Weil du ihm du lässt ihn immer die Übungen machen. Er sagt 30 Liegestütze und du sagst, dann mach du mal 20 davon, mach 10.
Also erstens einmal muss man natürlich sagen, wenn du Unternehmer bist dann und ein gewisses, wie soll ich sagen, Alpha-Gen auch in dir hast, dann ist einmal generell hart, wenn dir jemand die ganze Zeit sagt, was du zu tun hast und dich da pusht, ja, über deine Grenze. Er sagt wirklich, er hat keinen Klienten, der so widerwillig bei der Sache ist wie ich. Also er hat das noch nie erlebt, jemand, der mit so einem Widerwillen, aber ich komme trotzdem natürlich 3-mal die Woche, ja, also ich trete an, das ist der Teil, das ist die Disziplin, aber den Rest sozusagen, der liegt bei ihm, er muss mich da wirklich durchpushen. Es ist Widerwille, ich mag es nicht, aber ich weiß, es ist notwendig. Mhm. Ja.
Mhm. Welche KPIs der Leistungsfähigkeit hast du? Natürlich muss ich den Begriff KPIs im Gespräch mit einem Unternehmer wie dir unterbringen.
Naja, also eine ganz schlichte Sache und das für mich ist zum Beispiel, wie oft bin ich krank oder angeschlagen? Ja, ist eine Sache ganz klar für mich. Also gehe ich sozusagen mit jeder Infektwelle gleich mal im Einklang mit, ja? Oder kann ich da durchmarschieren resilient? Was für mich natürlich wichtig ist, weil wenn du gebuchter Speaker bist, eigene Events hast, du kannst ja nicht 100 Leute, 200 Leute, die Tickets gebucht haben für 4 Tage, einfach nach Hause schicken, weil du jetzt nicht gut in Performance bist. Das heißt, du musst liefern und performen. Ja. Und das heißt, wie oft ich zum Beispiel krank bin oder angeschlagen, ist einer der KPIs. Ja. Ein weiterer ist, wie lange kann ich am Tag meine Energie hochhalten? Ja. Mhm. Und auch über die längeren Distanzen, wie lange gelingt es mir sozusagen, Phasen längerer Intensität zu halten, ohne dass ich danach komplett einknicke. Also ob da kommt dann der Backlash, ja, und ich habe zwar performt 2 Wochen, aber danach ist komplettes Knockout. Mhm. Oder wie weit fällt man wieder runter? Ja, also auch das ist einer.
Es gibt diesen Begriff, den wir immer wieder diskutieren, die Decision Fatigue. Also das ist dieser Fachbegriff, der bezeichnet den Zustand, dass man im Lauf eines Tages schlechtere Entscheidungen trifft. Mhm. Ja, man sagt, dass Steve Jobs deswegen immer schwarze Rollkragenpullover getragen hat, um in der Früh sich zumindest einmal eine Entscheidung zu ersparen und damit quasi eine Entscheidung hinten nach wieder gut zu haben.
Ja.
Ich glaube, der Jeff Bezos machte in der Zeit, in der er noch gearbeitet hat, keine Meetings am Nachmittag, weil er gesagt hat, ich treffe nur vormittags gute Entscheidungen. Ja. Hast du diese Zeitspanne der für dich guten Entscheidungen damit aus?
Interessanterweise ist es in meinem Fall weniger das Thema der Entscheidungen. Ich bin ein geübter Entscheidungstreffer. Das hat viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Gerade wenn du im Kampagnenumfeld, im Politikumfeld arbeitest, lernst du extrem rasch Entscheidungen zu treffen. Ja? Also das ist es weniger, aber bei mir ist es tatsächlich die Qualität meiner, ich sag's, kreativ-schöpferischen Kraft. Was heißt das? Ja? Bei mir zum Beispiel gibt es keine Meetings im Regelfall vor 12. Ja?
Keine vor 12, okay.
Ja, aber nicht, weil ich sozusagen so lange schlafen würde, das wäre schön, das ist nicht der Fall. Der Grund ist, dass am Vormittag bei mir wirklich die schöpferisch-kreative Qualität am größten ist. Ja? Das heißt, da entstehen die Dinge. Ja? Da entstehen die Dinge, um die es wirklich geht. Und da sind wir natürlich schon beim Punkt. Also wenn ich nicht in meiner Leistungsfähigkeit bin, wenn der Schlaf nicht funktioniert, und das ist wahrscheinlich einer meiner wichtigsten KPIs. Ja? Also wie erholt bin ich am nächsten Tag?
Du bist mit dem Hub, hast du gesagt, gell?
Ja, ich habe es mittlerweile abgelegt, weil es mich in den Wahnsinn treibt. Ja, okay. Also weil es mir wirklich, tatsächlich, ja, also naja, das Whoop ist immer dann lustig, wenn es dich bekräftigt, wenn du ein relativ volatiler Typ bist, ja, und dann auf einmal alles immer nur mehr rot ist und der Schlaf einfach aufgrund einer Belastungsphase davor auf einmal wieder in die Spirale nach unten geht, dann wissen wir gerade bei, oder ich zumindest in meiner Erfahrung, gerade bei Schlaf, ja, ist ja die Gedankenspirale natürlich mit ein Faktor. Das heißt, was ich nicht brauche, und das habe ich festgestellt, dass ich abends sozusagen dann schon mit der Sorge ins Bett gehe, dass am nächsten Tag mein Whoop-Score vielleicht nicht stimmt. Ja? Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe auch festgestellt, dass ich in High-Performance-Phasen, also gerade bei Auftritten, bei meinen eigenen Events, wenn ich nicht ganz fit bin, dann galoppiert bei mir der Puls davon in einer Art und Weise, da wird jedem wahrscheinlich schwummrig werden. Ja? Mhm. Auch das soll ich gar nicht sehen, weil es mich einfach wahnsinnig macht.
Ja.
Also ich habe es tatsächlich jetzt wieder abgelegt. Ja?
Ja.
Bin dahingehend gar nicht so ein KPI-Nerd. Versuche aber trotzdem, habe meine innere Kalibrierung und jeden Tag schon gut zu überprüfen, wo stehe ich. Und merke zum Beispiel jetzt, ob seit jetzt jeder Messung, Grim Age hin oder her, merke tatsächlich, auch beim Reinhören, ich bin heute stabiler in meiner Substanz als vor einem Jahr. Also das spüre ich auch faktisch, ja.
Ganz kurz an den Andreas die Frage, dass Menschen solche Messgadgets wie den Oura-Ring oder wie das Whoop-Band wieder weglegen oder gar nicht verwenden. Ist das etwas, was du Leuten manchmal auch empfiehlst, weil das so ist, wie es der Philipp gerade beschrieben hat bei sich?
Du, absolut. Also das ist ja auch hoch individuell und letzten Endes, es gibt da halt immer die zwei Türen. Auf der einen Seite gibt es ja dieses großartige Buch von Brian McKenzie, wo er quasi den Abstand von sämtlichen digitalen Datenerfassungsgeräten als Idealform propagiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar so, wenn du jetzt irgendwie dir anschaust, was passiert, wenn Leute anfangen, ein Wearable zu tragen, unabhängig davon, was die Daten können, die rauskommen, ist es halt auch eine Erinnerung, dass es wichtig ist, Schlaf zu priorisieren oder sowas in der Art. Und ich glaube, jetzt beim Philipp ist so eine Mischform, der hat grundsätzlich verstanden, worum es gehen würde. Und auf der anderen Seite neigt er dann halt in seinem Drang zum Perfektionismus dazu, sich dann da zu sehr damit rumzufuchsen. Das heißt, da ist das dann eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Theoretisch gesehen lohnt es sich halt immer dann, wenn man was verändert und irgendwie was ausprobiert, dann das Ding wieder zu nutzen, um zu schauen, kann ich damit tatsächlich eine Verbesserung, Verschlechterung oder gar nichts erzeugen.
Mhm. Aber ich möchte auch an der Stelle vielleicht sagen, es hat mir wirklich gut gedient lange, nämlich genau dafür, Andreas, was du sagst, um ein paar Dynamiken zu verstehen. Es ist ganz wichtig für mich gewesen, irgendwann einmal zu erkennen, oh, okay, also ich sage irgendwas, Alkohol am Abend, ja, zerstört einfach wirklich den Schlaf. Messbar, sichtbar, ja. Je später ich esse, es hat faktischen Impact. Also Dinge, die man kognitiv ja weiß und nachlesen kann, dann irgendwann mal in der eigenen Anwendung in Bezug auf den eigenen Körper als faktisch wahr zu erfahren, ja. Dafür hat es schon wirklich gut gedient und dann hilft es auch dabei, ich sage mal, gute Gewohnheiten zu bekräftigen. Also dafür war es wunderbar. Ja?
Ja.
Ich merke nur sozusagen, in instabilen Phasen schadet es mir mehr.
Und der Erkenntnisgewinn nimmt mit der Zeit natürlich auch ein bisschen
auch
ab.
Das.
Ja, weil
auch das.
Wenn man dann weiß, es hilft am Abend früher zu essen, dann weiß man das halt auch weiterhin. Und wenn man die Bestätigung immer wieder bekommt, dann hat man da jetzt keine steile Lernkurve mehr.
Absolut.
Durch diese Information. Du hast jetzt gesagt, das letzte Jahr war dann bei dir jetzt eher so ein intensives Gesundheitsjahr. Begonnen hat das, glaube ich, mit dem Alterstest, mit dem biologischen Alterstest, dem Grim Age im Juli 24. Genau. 41,8 Jahre, was ja eh nicht so schlecht war.
War super, eigentlich. Es war damals 1,1 Jahre unter meinem tatsächlichen Alter. Also ich war schon happy überhaupt, dass es drunter war. Ja.
Du hast aber dann trotzdem das genommen und hast so ein bisschen einen Ehrgeiz entwickelt und hast gesagt, na, das möchte ich jetzt schauen, wie weit ich das runterkriege, glaube ich. Ich leg dir da jetzt ein bisschen was in den Mund, aber du nickst, vielen Dank. So, und du hast es aber dann so geschafft, dass du im August 2025, also ein Jahr älter, 37,0 Jahre als Ergebnis hattest, das sind also 4,8 Jahre weniger. Du bist ein Jahr kalendarisch älter geworden, 4,8 Jahre biologisch jünger. Jetzt interessiert uns natürlich, was hast du in diesem Jahr speziell gemacht? Was hat bei dir besonders gut funktioniert und was hast du auch in dieser Reise ein bisschen gelernt?
Also ich kann natürlich die Kausalitäten nicht wirklich zuordnen, ja, aber ich habe schon ein paar Dinge sehr bewusst in dem Jahr verändert. Und jetzt hoffe ich, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer von einem Biohacking-Podcast nicht zu banal wird, weil mein Eindruck ist, es geht sehr an die Basics ran. Ja. Aber offenbar kann man natürlich auch sagen, wenn jemand so wie ich, der wirklich weit weg ist von dieser sportlich gesunden Welt, ja, und offensichtlich noch immer nicht einmal die Basics erledigt hat, dann ist natürlich auch der Hebel, den man hat, am größten. Ja. Also auch das kann man sagen, ne? Wir wissen immer, die letzten 2% sind die härtesten, ja. Da war ich weit weg davon und deswegen bei mir viele, viele Basics, ja.
Ja, fix. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es ist ja auch tatsächlich so, wenn du einen Baum fällen möchtest, fängst auch mit der Motorsäge an und nicht mit der Holzfeile an. Die großen Hebel sind halt einfach auch die am meisten bringen, unabhängig davon, ob du jetzt als Profi oder als Einsteiger hingehst. Wenn du die Basics unter Kontrolle hast, dann kannst du feintunen. Aber wenn du meinst, du musst mit dem Feintunen anfangen, das sehe ich ja teilweise auch im Coaching, dass Leute zu mir kommen, die nehmen dann 7 oder 8 total abgefahrene Cutting-Edge-Supplements, aber schlafen nicht und bei der Ernährung ist auch schwer. Also es ist tatsächlich so, der Ansatz ist schon intuitiv der richtige gewesen, aber elaborieren Sie bitte weiter, junger Mann.
Also vielleicht tatsächlich das und reine Annahme, eines der Dinge, wo ich vermute, dass es einen sehr großen Hebel gehabt hat, ich habe tatsächlich zu rund um den Jahreswechsel aufgehört, Alkohol zu trinken und zwar komplett. Ja, und mein Eindruck ist, das hat viel gemacht, ich habe vorher nicht wirklich viel getrunken oder extrem oft, aber einfach trotzdem. Also sicherlich, ich sage jetzt einmal 1-2 Mal wöchentlich etwas, aber nicht viel, sagen wir mal so. Ja? Mhm. Jetzt gar nicht mehr. Ja, das war eine Sache, die sehr groß ist. Ich habe auch das Thema Zucker durchaus zurückgedrängt. Ja, ein dritter großer Hebel, interessant, der war mir nie so bewusst und ich habe ihn aber jetzt extrem bewusst in Angriff genommen. Also ihr seht es, weil wir sind über Video connected, ihr seht da meinen Riesencup hier.
Ja.
Ich habe meinen Wasser-Intake jetzt substanziell und dauerhaft in die Höhe geschraubt. Also das ist eines der interessanten Punkte. Das Grim Age listet dir ja auch auf ein paar so Subfaktoren sozusagen. Was sind die Dinge, die es runterziehen?
Was war da bei dir?
Meine Niere zum Beispiel, der geht um circa 300% besser als noch vor einem Jahr. Ja, und das ist klare Sache. Also ich priorisiere jetzt das Trinken. Ich habe aufgehört, das wird nichts damit zu tun haben, aber ich habe mich immer dagegen gewehrt, den ganzen Tag nur aus Plastikflaschen zu trinken, weil es mich irgendwie nervt. Jetzt habe ich mir so einen Edelstahl-Cup besorgt mit 1,2 Liter Fassungsvermögen und mit dem laufe ich jetzt den ganzen Tag durch die Gegend. Das heißt, also die Hydration, die stimmt jetzt, ja?
Ja.
Ich habe ein paar Dinge und ich bin generell ein kleiner Nahrungsergänzungsmittel-Nerd. Also das liebe ich sehr. Ich habe immer die Lust gehabt, mit Kapseln zu kompensieren, bevor ich ein Stück Gemüse esse, habe ich lieber 10 Kapseln. Scherz beiseite, aber sinngemäß stimmt schon. Ich habe aber auch dort jetzt einmal geschaut, was sind die wirklichen Basics, habe eine Sache erkannt, wie wahrscheinlich bei allen vermutlich, mein Vitamin-D-Spiegel ist tatsächlich problematisch gewesen und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben wirklich diszipliniert, den radikal nach oben gebracht, dorthin, und zwar an die obere Kante sozusagen dessen, also nicht in den Durchschnittswert gebracht, sondern an die obere Kante gebracht und war das erste Mal wirklich da diszipliniert. Hör das natürlich jetzt auch in den Wintermonaten nicht auf, aber der stimmt jetzt. Ja, also der ist so, wie er sein soll. Ja. Was ich immer schon gemacht habe, hin und wieder, aber im letzten Jahr tatsächlich regelmäßig, ich bin auch einer, der keine Angst vor Nadeln hat, also auch die Vitalstoffe mir intravenös zuzuführen. Okay. Ist was, das ich durchaus gerne mache und bin mittlerweile zumindest einmal im Monat, habe ich sozusagen meine hochdosierte Infusion rund um Vitamin C, Aminosäuren und Co. Ja? Ja. Gerade das Vitamin C habe ich das Gefühl, dass mir das wirklich gut tut in der also ich nehme es auch in Kapselform, aber sozusagen einmal im Monat kommt der intravenöse Schub dazu. Mhm. Ich habe das Gefühl, der reinigt irgendwie gut durch, schützt mich eben davor, dass ich mit jeder Infektionswelle mitgehe. Und ich habe für mich auch festgestellt im Experiment, rein jetzt in der Wahrnehmung, Stärkung durch Aminosäuren, egal jetzt ob in der Infusion oder sozusagen als Supplement, ist für mich wirklich ein Gamechanger. Also ich spüre das in der Kraft, in der Energie, in der Leistungsfähigkeit, in so vielerlei Hinsicht, dass es wirklich einen großen Unterschied für mich macht. So, aber dann sind wir bald mal bei dem Package, ja, esse ich etwas weniger und esse ich am Abend jetzt ein bisschen weniger, ja, mache ich, aber da will ich gar nicht zu tief rein, weil da bin ich noch weit weg von, irgendwie, weiß nicht, kompetitiv. Ja? Ja. Schlaf hat bei mir immer schon seit der Schlafstörung eine feste Struktur, also da bin ich, gehöre nicht zu den 4 AM Clubs oder wie sie alle heißen und auch nicht zu denen, die sich rühmen, dass sie nur 5 Stunden schlafen. Ja.
Hast du so eine Schlafroutine abends?
Ja, also keine Routine im Sinne von jetzt eine spezifische Abfolge, aber damals, als ich die Schlafstörungen hatte, habe ich zweimal Ayurveda-Kuren gemacht, ja. Und dort zum Beispiel ist ja auch Schlafenszeit sehr klar in der Empfehlung. Also das heißt eigentlich idealerweise vor 22 Uhr ab ins Bett und im besten Fall dort kurz vor 6 kannst du gern aufstehen. Ja? Mhm. Also das wären jetzt dann die 8 Stunden. Das mit den 22 Uhr, das ist bei mir in der Regel der Fall. Ja?
Okay.
Und ich schlafe dann ohne Wecker. Also ich stehe einfach auf, wenn ich wach bin. Was jetzt, es kann mir gar nicht passieren, dass ich versehentlich jetzt da zum Langschläfer mutiere. So weit bin ich noch nicht. Aber das heißt, Schlafroutine gibt es total. Aber ich habe keine Abfolge im Sinne jetzt von...
Das heißt jetzt auch abends nicht, ich weiß nicht, einen speziellen Supplement-Stack mit Magnesium oder dass man...
Mittlerweile, also aktuell habe ich absolut das Magnesium drinnen. Ich habe am Abend noch mein C, mein Magnesium. Wichtiger Punkt, danke für den Reminder. Für mich wichtig, hätte ich fast vergessen, stell dir vor, 5-HTP. Ja. Mhm. 5-HTP, mein Freund und Unterstützer am Abend, auch für den Schlaf. Generell habe ich das Gefühl, mich stark kräftigend. Also gerade Tryptophan ist in meinem Aminosäuren-Set was, wo ich das Gefühl habe, mit viel Stress und wahrscheinlich generell einem Einfallstor eher bei mir im Nervensystem, sage ich jetzt einmal. Es hat ja jeder anders. Den einen schlägt es auf den Magen, die anderen kriegen es am Rücken und die dritten, ich habe keine Ahnung, bei mir ist es einfach das Nervensystem, ja. Mhm. Was halt dann führt zu Schlafproblemen, Panikattacke und so weiter.
Ja. Wir wissen, das Serotonin, was er da, wo du gerade mit 5-HTP und Tryptophan, die Vorstufen da schon einbaust, da ist natürlich, Serotonin ist schon so ein Hafen der Zufriedenheit.
Also ich hab's in ganz wilden Zeiten, hab ich wirklich abends und morgens eins, ja. Mhm. Und das hat mir wirklich da gut durchgetragen, was ich ganz ehrlich
erst morgens auch 5-HTP?
Kommt ja immer drauf an. Also der Philipp ist ja jetzt niemand, der irgendwie mit Antriebsschwäche oder sowas gesegnet wäre. Der sprudelt ja da kann man das durchaus, wenn gerade alles brennt, schon mal machen. Mhm. Musste gerade dann denken, hat gerade wieder einen tollen Klienten im Krallerhof zur Wiedervorstellung. Der hat irgendwie vom Arzt ein bisschen Serotonin wieder Aufnahmehemmer verschrieben bekommen, hat noch ein bisschen 5-HTP genommen, hat dann noch irgendwie 2-3 andere Supplements gehabt, wo dann auch nochmal 5-HTP drin war, und dann hat er noch ein bisschen Grifonia-Extrakt genommen, weil das auch irgendwo drin war. Und dann lag er 2 Wochen jede Nacht mit dem Serotonin-Syndrom umeinander.
Ja.
Liebe Grüße an den Max nach Wien. Und sein Arzt hat dann irgendwie zu ihm gemeint, na, das kann nicht sein, dass das ein Serotonin-Syndrom ist, weil das bei uns im Podcast gehört hatte. Das hat er in den 20 Jahren seiner Praxis 2-mal gehabt.
Ja.
Da stehst du dann da und denkst, ich bin so dankbar, dass die Mediziner so mitdenken. Also nicht dementsprechend, 5-HTP ist super,
ja.
Aber bitte schon bewusst sein, wenn man es überdosiert, dann kann das schon ganz schön was. Also wenn man auf nächtliche Schweißanfälle, Muskelkrämpfe und so Panikattacken im Bett Wert legt, dann dosiert man es gescheit hoch und am besten noch mit einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.
Ja.
Ja. So, du bist jetzt tatsächlich 37,0, Philipp. und wir haben jetzt ein bisschen einen Eindruck gekriegt, also du bist jetzt der fortgeschrittene Meister des kleinen Einmaleins des Biohacking, würde ich jetzt einmal sagen.
Damit kann ich schon gut leben, muss ich sagen. Ja, das ist mir näher als die Olympiade. Ja,
genau. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es ist auch als Reminder für die Leute, die uns zuhören, immer wieder gut, auch wenn wir dann reden über die totalen Feinheiten und wenn wir in die Rabbit Holes hineingehen und die letzten Ecken beleuchten, am Ende die Motorsäge, die der Andreas gerade vorhin zitiert hat, ist immer wieder das Basisprogramm. Und jetzt, wenn man wird mit den Details niemals das Basisprogramm ersetzen können.
Hm.
Der Andreas nickt gefällig.
Ja, was soll ich dazu groß sagen? Natürlich geht immer noch ein bisschen mehr, deswegen sind wir ja da. Aber wie gesagt, bitte fällen wir die Bäume mit den groben Kerzenblättern. Ja.
Und was man mit den Basics, mit einem konsequenten Befolgen der Basics erreichen kann oder mit einem, sag ich jetzt mal, 80%. Du bist, glaube ich vermute mal, als Unternehmer bist du so ein 80-20 Mensch.
Extrem.
Dann, was man erreichen kann innerhalb eines Jahres, und zwar auch durch die Harvard-Clock, durch den Grimage-Test, messbar und wohl auch punktuell mit dieser Nierengeschichte, die du erwähnt hast, das zeigt das Einmaleins, die Einmaleins-Virtuosität des Philipp Madertaner. Ich habe diesen Punkt jetzt ein bisschen abgekürzt, weil ich möchte die Zeit, die uns noch bleibt, für einen Bereich nützen, der ein bisschen aus diesem Biohacking-Longevity-Anwendungsbereich rausgeht. Aber ich möchte gern deine Perspektive abholen, Philipp. Wenn wir über Gesundheit und Longevity und Biohacking reden, dann reden wir ja über einen der Megatrends, in dem wir gerade leben. KI ist ein Megatrend, Gesundheit, Longevity ist ein Megatrend.
Absolut.
So, und du lebst in einem Umfeld von Politik und Wirtschaft, Kommunikation, Management, wo wir, wenn wir so das Bild des Politikers von vor 10, 20 Jahren, das waren irgendwie meistens feiste, ältere Männer, meistens irgendwie dann auch noch als Zeichen des Wohlstands an einer Zigarre paffend und immer ein bisschen verschwitzt vom Stress. Ja. Und wenn sie dann mit 42 den ersten Herzinfarkt hatten, dann war das so eine Art Adelsschlag.
Ja.
So, aus dieser Welt sind wir komplett draußen. Mittlerweile ist es so, dass das Bild des Managers, das Bild des Unternehmers, des Start-ups, auch des Politikers, immer auch die Frau natürlich, da dabei, ich bin noch aus der Generation generisches Maskulinum, das wandelt sich komplett, oder?
Absolut. Naja, weil wir natürlich alle reihenweise draufkommen, also die Geschwindigkeit steigt ja für alle. Ja, natürlich, tatsächlich, ich habe vor vielen Jahren eben viel Zeit im Politikbetrieb verbracht. Die Geschwindigkeit, die dort passiert, war damals schon für die wenigsten erträglich. Ja, die News Cycles, also die Medienzyklen, in der Schnelligkeit, wie sie sich umschlagen, haben sie ja vervielfacht in den letzten Jahrzehnten. Ja, früher hast du gehabt eine Abendnachrichtensendung und du hast immer 24 Stunden Zeit gehabt, bis dann sozusagen der nächste Nachrichtenzyklus beginnt. Heute ist es ein Echtzeit-Nachrichtenzyklus mit Social Media. Das heißt, der Druck steigt massiv, mittlerweile ja nicht nur auf Politikerinnen und Politiker, sondern auch auf CEOs, die genauso exponiert sind. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ich glaube, es kommen immer mehr drauf, dass wir das mit dem alten Betriebssystem gar nicht mehr meistern können. Ja? Also du fliegst aus der Bahn, wenn du mit dem, du hast vorher diesen Archetypen beschrieben, ja, wenn du mit der Ausgangsbasis reingehst in ein Match, wie das heute ist, dann ist das fast nicht überlebbar. Ja? Mhm. Und deswegen glaube ich schon, entsteht dort massiv Druck, deswegen ist es auch interessant, also ihr seid die Experten, ich bespreche das Thema in meinem Podcast nur sehr am Rande und nur aus der eigenen Erfahrung, aber ich merke zum Beispiel, wie viel unglaublich Resonanz da zurückkommt von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, ja, unglaublich, das ist mein Thema, damit beschäftige ich mich und ich nehme an, das wird einer der Gründe für euren Erfolg sein. Also ich glaube, es ist massiv in der Relevanz. Ja?
Tatsächlich ja, Unternehmer, eh klar, habe ich auch viel im Coaching. Politiker, also es erklärt vielleicht auch, warum die deutsche Politik ist, habe ich bis dato noch keinen gehabt. Ich glaube, da ist es mit dem Hochleistungsprinzip noch nicht so wirklich angekommen, würde ich jetzt mal mir erdreisten zu sagen wollen. Naja, egal. Aber klar, ich meine, das ist natürlich so, wenn du sagst, ich muss Prozesse optimieren und dann stelle ich fest, dass dass das Nadelöhr quasi die eigene Leistungsfähigkeit, die eigene Konzentrationsfähigkeit, die eigene Stimmung sucht dir was aus ist. Und wenn du dann versuchst, im Evaluationsprozess zu schauen, warum kommt es da zu diesen Systemausfällen und dann feststellst, der war jetzt wenig Schlaf, war jetzt viel Sauf und weil ich einen Blutdruck von 280 habe, wenn ich aufstehe, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder weiter so oder eben verbessern und ja.
Absolut.
Die Verbesserer landen dann bei dir und bei uns und sind die, die dann hoffentlich noch viel Spaß an ihren Möglichkeiten haben.
Bevor wir den Vorhang für heute schließen, habe ich noch zwei Fragen an dich, Philipp. Und zwar das eine ist, du beschäftigst dich ja extrem intensiv auch mit dem Thema KI und zwar in der praktischen Anwendung.
Ja.
Ich auch. Meine Erfahrung ist, dass du in der KI plötzlich beginnst, es ist ja kein Produktivitätsgewinn, lustigerweise. Es ist du nimmst mehr Bälle, um damit zu jonglieren, weil du dich weniger lang mit einem Thema beschäftigst. Das heißt, wenn du kriegst einen Produktivitätsgewinn, wenn es dir gelingt, schneller umzuschalten, schneller in die Tiefe zu gehen. Also du musst selber auch schneller denken können.
Absolut.
Hängt das Thema der Anforderung, weil KI, das, was wir uns jetzt denken, ist, KI übernimmt Arbeit von uns. Nein, sie delegiert ganz viel Arbeit an uns und manche Tätigkeiten, die eigentlich ein bisschen etwas Meditatives, Entspannendes haben, weil sie repetitiv sind, die fallen weg. Ja? Das heißt, wir konzentrieren uns durch die KI ja immer mehr auf die herausforderndsten Bereiche unserer Tätigkeiten und das erhöht ja den Druck noch weiter.
Absolut, absolut. Ist ganz interessant, dass du das sagst. Ich habe vor wenigen Tagen mit dem Geschäftsführer meiner Softwarefirma mittlerweile AI Lab umgerüstet gesprochen und der hat wirklich gesagt, er hat immer öfter jetzt die Momente, der arbeitet natürlich den ganzen Tag mit KI, hat immer öfter Momente, wo er wirklich einen sprichwörtlichen Schritt zurück machen muss von seinem Computer, weil er glaubt, es hebt ihm die Schädeldecke hoch, weil es so intensiv ist. Das heißt, unsere Gehirne sind noch gar nicht ausgerichtet darauf, wie du jetzt richtig sagst, Stefan, dass eigentlich nur mehr die intensiven Teile bei uns hängen bleiben. Und sozusagen der langweilige, repetitive, routinierte Teil dazwischen wegfällt. Also es ist eine Dauerintensität, die da ist. Das ist, glaube ich, wird evolutionär nochmal spannend, so wie ja auch, wie wir wissen, das Smartphone mit uns evolutionär schon sehr viel macht, mit unserer Gehirn, mit unserer
Physiologie. Der
Körper
haben wir keine
ist nicht darauf vorbereitet, nicht darauf ausgerichtet und das wird bei KI nicht viel anders sein. Und ja, das heißt, wir haben hier einen weiteren Booster, der uns in die Beschäftigung bringen wird mit Fragen, okay, wie stärke ich mich, wie mache ich mein Setup, um in so einem Kontext überhaupt bestehen zu können und gesund bestehen zu können. Ich glaube, das wird eine Riesenaufgabe. Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, die beiden Dinge befeuern sich in beide Richtungen. KI spielt natürlich im Longevity-Sektor eine große Rolle, weil was wir da alles mit Daten machen können, aber eben auch zurück, er befeuert diesen Sektor auch, weil es uns, glaube ich, wie so oft, wie auch schon mit den Smartphones und Social Media, an die Grenze und drüber hinaus bringen wird.
Ja, fix.
Und wenn wir schon über biologisches Alter sprechen, dann geht's nicht nur um Stress, Schlaf oder Lebensstil, es geht auch um die richtige Nährstoffbasis. Genau da kommt Biogena Aesthetics Kollagenpulver ins Spiel.
Es versorgt Haut, Haare und Nägel mit wichtigen Nährstoffen, unterstützt die Regeneration und sorgt dafür, dass der Körper optimal versorgt ist. Ein echter Baustein für Skin Longevity. Für mich gehört es seit 2 Jahren zur Morgenroutine komplett ohne Süßungsmittel und in geprüfter Qualität. Wenn du es selbst ausprobieren willst, mit dem Code GOODAGING20 bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Biogena Aesthetics Sortiment. Alle Infos findest du unter www.biogena.com.
Und meine letzte Frage an dich als Mensch mit einer großen Nase, also mit einer feinen Nase.
Große Nase.
Das kann ich sagen. Ich kann das sagen, weil ich sitze so im Glashaus, da darf ich mit allen Steinen werfen. Mit einer feinen Nase für Investments, für Trends, für zukünftige Unternehmenschancen. Würdest du jetzt investieren in das Thema Gesundheit, Longevity, Biohacking?
Ja.
Und zwar wie? In welcher Form? Angenommen, jemand, der uns jetzt zuhört, hat irgendwie ein bisschen Geld auf der Seite und ein bisschen Tagesfreizeit. Was wäre dein Ratschlag?
Na, Ratschlag, dafür weiß ich nicht, ob ich berufen bin. Ich bin tatsächlich Investor mit bescheidenem Erfolg. Ich bin deutlich erfolgreicher als Unternehmer. Also die Dinge, wo ich selber sozusagen reingreife, meine Investoren, mein Investoren-Track-Record, da gibt es tatsächlich berufenere. Aber auf die Frage, habe ich Lust, in dem Bereich was zu machen? Absolut. Und ich glaube auch, ich werde früher oder später in dem Bereich was machen. Mich interessiert es nicht unbedingt von der technologischen Seite. Ja, das, ich glaube, da gibt es vieles und wird noch mehr kommen. Mich interessiert schon die Frage, wie soll ich sagen, Plätze und Räume, wo wir uns diesen Themen widmen. Es sprießen ja jetzt die Longevity-Clubs wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden. Ja, da wird aber schon die spannende Frage sein, was wird da das Konzept der Zukunft, was werden die Räume und Plätze sein, wo wir wirklich Zeit dem widmen. Also ich vergleiche es immer mit Starbucks. Starbucks hat tatsächlich was verändert, insofern nicht, weil sie uns den besten Kaffee gebracht hätten, nein, aber weil sie einen zusätzlichen Platz geschaffen haben, sie haben das selber immer den Third Place genannt, einen zusätzlichen Platz geschaffen haben zwischen Zuhause und Office, wo was stattfindet, ja, wo Zeit für mich, Zeit mit Freunden, unterschiedliche Themen stattfinden. Und ich glaube, solche alltäglichen Plätze werden sich auch um das Thema Gesundheit, Longevity immer stärker entwickeln. Und da finde ich einfach spannend, was wird das Konzept, das sich durchsetzt. Und ich hätte große Lust, in dem Bereich was zu tun, um ehrlich zu sein. Also riesengroße Welle, glaube ich, lohnt sich, was auszuprobieren.
Sehr schön. Ich weiß schon, in welchem Podcast du deinen Entschluss bekannt geben wirst.
Genau. Da machen wir dann die Opening-Ad.
Super, super. Andreas, willst du noch was sagen oder bist du glücklich mit dem, was wir jetzt da zu dritt zusammengebracht haben in der letzten Stunde?
Das war alles wunderbar und großartig und Philipp ist ein unglaublich eloquenter und toller Gast. Das war alles wunderbar. Also wie könnte ich klagen? Wir freuen uns auf tausende Begegnungsplätze für gesundheitsliebende Menschen mit Supplements, mit Mikrostrom, mit Hyperbaren, Sauerstoffkammern, mit Eisbädern, mit Wim Hof-Klassen und ganz viel Yoga und Flying-Yoga und was auch immer. Und ich wünsche mir, dass wir dann alle auch ausreichend Zeit haben, um an diesen Plätzen zu verweilen.
Ja, bis dahin. Und dass wir nicht durchknallen, weil uns die KI-Überforderung und die Smartphone-Überforderung einfach dann in ihrer gegenseitigen Multiplikation umbringen.
Das ist eh schon da, Stefan.
Ja.
Das ist eh schon da.
Wir drehen da das Handy eh gleich wieder auf.
Wir sind schon durchgeknallt. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Genau, absolut. Dementsprechend.
Nächste Woche, Andreas.
Unvermeidlicher Teil. Was machen wir nächste Folge?
So, ich freue mich total auf die nächste Woche, weil in der letzten Staffel hatten wir die Theresa aus Salzburg zu Gast, der du ein Live-1-zu-1-Coaching gegeben hast. Ich stehe immer noch unter dem Einfluss des Erlebnisses von damals. Ich habe das so atemberaubend toll gefunden. Die Theresa meldet sich und gibt uns ein Update oder hat sich gemeldet und gab uns ein Update. Und wir bekommen einen neuen Coachee für dich. Und dieses 1:1 Live-Coaching, mein neues Lieblingsformat, also ich habe pro Staffel wieder ein neues Lieblingsformat, kommt nächste Woche wieder live.
Dann hoffe ich
Bestimmt für alle, die das noch nicht wissen, Wie kann man sich um einen solchen Platz bewerben? Da kann man entweder beim Andreas ein normales Coaching buchen, da hören aber nicht 20.000 Leute zu. Man kann sich bei uns beim Newsletter registrieren und dann bekommt man einen Newsletter zugeschickt und wenn man auf den antwortet, dann nimmt man am Lostopf teil und wird dann benachrichtigt, wenn man gewonnen hat. So,
ja.
Langer Schluss.
Dementsprechend, ich glaube, beim nächsten Coaching hat jemand mit Herpes genitalis gewonnen. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, habt eine gute Woche. Bleibt uns treu. Verliert nicht den Humor, auch in anstrengenden Zeiten. Und lieber Philipp, herzlichen Dank, dass du deine Zeit für uns geopfert hast.
Große Ehre. Gratuliere zu eurem grandiosen Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ab nächster Woche bin ich wieder als Hörer dabei.
Ja,
danke.
Leute, wenn ihr mal hören wollt, wie das wirklich mit Hochgeschwindigkeit in einem Podcast zugeht, dann geht's einmal rüber zum Philipp Marathaner. Ist tatsächlich auch wirklich vieles dabei, das man mitnehmen kann. Wenn man so ein bisschen an Eigenverantwortung auch im wirtschaftlichen Bereich, am Unternehmertum, am Start-up-Denke interessiert ist.
Gibt's neben Spotify übrigens auch auf YouTube und dort tun sie es bald automatisch übersetzen. Also falls jemand noch immer Sorge hat,
in Hochdeutsch.
Von Österreichisch auf Hochdeutsch, das kommt noch. Ja?
Super. Herzlichen Dank. Wiederschauen.
Super. Vielen Dank. Bye-bye.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Calcium AKG. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Calcium-Alpha-Ketoglutarat, kurz Calcium-AKG, ist ein Salz von Alpha-Ketoglutarat, einem zentralen Molekül des Citratzyklus, also des Energiestoffwechsels in jeder Zelle. Mit zunehmendem Alter sinken die körpereigenen AKG-Spiegel deutlich, was in Studien mit nachlassender Mitochondrienfunktion, höherem Entzündungsniveau und beschleunigter Zellalterung in Verbindung gebracht wird. In der Longevity-Forschung gilt AKG deshalb als Schlüsselmolekül für metabolische Stabilität und wird in Tiermodellen mit längerer Lebensspanne und besserer Gesundheitsspanne assoziiert.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Besondere Aufmerksamkeit bekam AKG durch eine vielzitierte Stanford-Studie aus dem Jahr 2020. Darin lebten Mäuse, die Calcium-AKG erhielten, bis zu 12% länger und zeigten gleichzeitig weniger altersbedingte Entzündungen und bessere Geweberegeneration. Bei Menschen steht die Forschung noch am Anfang. Erste Pilotstudien deuten aber auf Verbesserungen bei Entzündungsmarkern, Hautelastizität und sogar dem biologischen Alter hin. Langzeitdaten fehlen, doch Calcium-AKG zählt aktuell zu den Hotshots im Longevity-Kosmos.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
AKG ist ein zentrales Zwischenprodukt des Citratzyklus, jener Stoffwechselroute, über die Zellen ATP, also Energie, erzeugen. Es bindet Ammoniumionen, unterstützt damit die Stickstoffentgiftung und hat antioxidative Eigenschaften. Außerdem hemmt AKG den mTOR-Signalweg, aktiviert AMPK und fördert so Autophagie und zelluläre Reparaturprozesse. Die Calciumverbindung stabilisiert das Molekül und verbessert die Aufnahme.
Ein Funfact über diesen Stoff?
AKG wird in der Sportwissenschaft schon seit den 1990er Jahren als Supplement zur Regeneration untersucht. Die Longevity-Forschung hat es erst viel später wiederentdeckt.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Wichtig sind Transparenz und Laborprüfung. Nur wenige Hersteller deklarieren einen nachgewiesenen AKG-Gehalt pro Tagesdosis. Studienbasiert werden meist 1 bis 2 Gramm Calcium-AKG täglich eingesetzt, bevorzugt morgens auf nüchternen Magen. Produkte sollten frei von Schwermetallen und synthetischen Zusätzen sein.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.